Erst reagierte er kaum. Vielleicht zuckten seine Augen kurz und nervös. Vielleicht schwieg er einen Moment länger als nach anderen, beliebigen Erzählungen über Verluste. Hinterher kann ich das kaum sagen. Der Abend verlief wie viele unserer Abende. Wir tranken Wein, gebietsweise Wodka, versanken in verqualmtem Blüsch, erstatteten Reiseberichte, verliefen uns in den endlosen Peripherien totgesagter Argumente, legten jedes Wort behutsam auf die Goldwaage und wischten es dann im Scherz wieder fort, beobachteten Kellner Barhocker auf den Tresen stellen und gingen schließlich schweigend und gierig. Die Liebe stand bevor. In der Nacht fing ich dann noch einmal damit an, erklärte mich, dass es mir schwer gefallen sei, dass ich die Entscheidung aber hatte schnell treffen müssen, dass er ja wieder mal auf Geschäftsreise gewesen wäre. Ich zählte unbeantwortete Anrufe auf und dass ich uns so etwas nicht zugetraut hätte. Fabian schwieg dazu, strich mit der Linken über mein Haar, sagte, dass alles gut sei und dass er müde wäre. Natürlich wunderte ich mich, aber ich wusste, nein, ich dachte, dass er mit solchen Sachen rational umgehen würde. Doch schon am Morgen folgten kurze Aussetzer. Er ließ den Kaffee fallen. In den Fugen der Küchenfliesen bildeten sich schwarze Flüsse. Beim nächsten Treffen gab es Momente, in denen er fern war, Sätze, die er abbrach und im Raum stehen ließ, ohne sie je wieder abzuholen. Fabian begann sich zu verspäten, fand Ausflüchte, hatte Meetings in anderen Städten, war eingespannt, begann, Verabredungen kurzfristig abzusagen, ließ mich mit zwei Rotweingläsern und einem lauen Sommerabend allein. Bald kam es vor, dass er angab, Treffen vergessen zu haben. Er hatte nun so viel zu tun, war gefragt an allen möglichen Stellen. Ich konnte auf Social-Media-Seiten verfolgen, wie sein Strahlen über die Köpfe seiner Interviewpartner hinwegflog. Er war nun ganz Stadtmensch, Anzugträger, Erfolgsversprochener. Als er nicht mehr kam, grub ich mit dem Spaten ein Loch in die schwarze Erde und tat es hinein. Später schrieb ich ihm, versuchte, alles detailgetreu wiederzugeben. Den ernsten Blick der Ärzte, die Fragen, die Untersuchungen, das kalte Gel, das man mir auf den Bauch rieb, die Bewegungen, die der Monitor anzeigte, die Übelkeit, das Blut auf dem Laken, den Krankenhausgeruch im Kissen. Ich schickte den Brief an seine Berliner Adresse. Doch von allen Wörtern, die er besaß, war keines gedacht. Dafür. Er arbeitete jetzt immer noch sehr viel. Er erhielt Rezensionen, Preise, wurde eingeladen, war gefragt. Die Haut wurde grau. Kollegen sagten, man hätte auf der Diensttoilette stellenweise weißes Pulver gefunden. Hinterher, als er nicht mehr zur Arbeit erschien, sagten sie, es wäre in rauen Mengen Kokain gewesen. Nach ein paar Wochen räumten sie sein Büro, fanden Skizzen, Fahrpläne, Kinderfotos, Malereien, fanden auch Postkarten, Landkarten, DIN A4 Seiten mit losen Wörtern. Er hatte seine Koffer gepackt. Was folgte, waren Autobahnzubringer, Imbissstände, Motels, Städtchen mit Bühnen, auf denen Volkslieder gesungen wurden. Ab und zu trat ein Clown auf, der sich ein Lachen auf die Lippen geschmiert hatte. Es waren Sänger zu sehen, die Cowboystiefel trugen und Liebespaare, die in den ersten Reihen ihren Hüften freien Lauf ließen. Die Bahnhöfe waren gefüllt von Warteschlangen vor unbesetzten Fahrkartenschaltern. Er ließ sich jetzt immer öfter auf Automaten ein. Man sah ihn schließlich im Blaulicht seines Computers Hotelbetten reservieren mit Blick auf die Südsee-Minibar. Manchmal kamen Damen mit hohen Schuhen und schmalen Taillen, die sich auf ihn setzten und im Rhythmus einer zufälligen Musik ihre Arbeit taten. Man konnte es sehen, sagten die Mädchen, die unten in der Rezeption arbeiteten und heimlich Zigarettenpausen in den Hinterhöfen hielten. Abends ging er manchmal in die Stadt, besuchte Kneipen, in denen dicke Männer einen Whisky tranken, lauschte Gesprächen in fremder Sprache, torkelte zur blauen Stunde durch leere Gassen, beobachtete Schulkinder, wie sie morgens ihren Schulweg antraten, wie sie auf den Schulbus warteten. Er packte seine Koffer nicht mehr aus, blieb nicht länger als 2, höchstens 3 Tage an irgendwelchen Orten, die hauptsächlich im Süden lagen, weil ihm im Süden alles leichter schien und weil er gern die nackten Beine beobachtete, die aus den kurzen Röcken stiegen. Er kaufte Unmengen an Zigarettenpackungen und erzählte den Zeitungsverkäufern, dass er auf Dienstreise sei. Die Mütter schimpften ihn bald einen Gaffer und brachten ihre Kinder diesmal selbst zum Bus. Da ging er wieder, wartete am Terminal auf irgendeinen Flug, traf zufällig einen alten Bekannten, der später zu Protokoll gab, dass Fabian ganz normal gewirkt hätte. Sie unterhielten sich über Weltpolitisches. Fabian sagte, dass Europa dem Untergang geweiht sei und dass der bevorstehende Kampf nicht mehr der zwischen Kommunismus und Kapitalismus wäre, sondern dass religiöse Radikale sich in der Moderne nicht zurechtfänden und sich nun gegen ihre Kolonialherren auflehnen würden. Er warf große Gestiken in die Flughafenhalle, jonglierte mit Argumenten, versammelte viele Fachbegriffe in wenigen Sätzen, hielt inne, entschuldigte sich dann, indem er einen unsichtbaren Hut zückte und dass er nun dringend weiter müsse. Dann nahm er den nächstbesten Flug. Er sah unter sich Berge und Gebirgspfade, die in karges Land mit Olivenhainen führten, Silhouetten von Autobahnzubringern, Friedhöfe, weiße Felsen, blaues Meer und Motorboote, die Linien weißer Gischt hinterließen. Ganze Kontinente im Landkartenformat. Er landete kaum mehr als 24 Stunden. Fabian schrieb Postkarten an unbekannte Adressen. Er ging jetzt gerne in Gotteshäuser, blieb vor Altaren stehen, kniete nieder. Er wollte den Schmerz spüren, beichtete sogar, erwähnte der Priester später. Aber er konnte Fabians Sprache nicht verstehen. Fabian strich mit dem Finger den Staub von den Holzfiguren, gab den Frauen, die am Ausgang saßen und bettelten, Geldscheine in fremder Währung, verfolgte junge Mütter mit dem Kinderwagen, bis sie die Polizei riefen, verkroch sich dann in Parkanlagen, beobachtete die Blüten der Pappeln und rief den Passanten zu, dass es schneien würde und zeigte auf die Pollen, die im Sonnenlicht tanzten. Er schrieb Unentzifferbares auf Notizbücher, die er jetzt immer bei sich trug, begann nun auch Orte zu besuchen, die ihm vertraut waren, traf dabei alte Bekannte, Schulkameraden, die er nach dem Weg zum Dorfplatz fragte. Die schüttelten nur den Kopf. Fabian ging auf Wanderschaft. Er hatte jetzt nur noch einen kleinen Rucksack mit sich, eine Wasserflasche und Wegproviant, Butterbrote, die er morgens gewissenhaft schmierte und abends den Kälbern zum Fraß gab. Später, in einer größeren Stadt, traf er einen jungen, schönen Mann, bat ihn um jene Erfahrung, tat's und ging, ohne einen Gruß zu hinterlassen. Er begann, seinen Namen zu ändern. Fragte man ihn, woher er käme, gab er beliebige Orte an, berichtete unterschiedlichste Berufsbiografien. Er sei Angestellter einer großen Fabrik, Tischler, Handlungsreisender. Manchmal gab er vor, glücklicher Hausherr einer fünfköpfigen Familie zu sein. Zuletzt schlief er auf Parkbänken, Bahnhofsvorhallen. Die Sätze, die er immer eifriger notierte, begannen mitunter Buchstaben zu enthalten, die es zuvor in keiner anderen Sprache gegeben hatte. Er trank nicht mehr, bestellte keine Damen auf keine Zimmer, ließ bald jede Stadt hinter sich, jedes Dorf, jedes Häuschen. Später fand ich die Anzeige in der Zeitung. Kollegen trauerten um einen geistreichen Redakteur, Bekannte um einen guten Freund, Geschwister um einen lieben Bruder. Fabian Nussbaums Tod sei ein plötzliches Unglück gewesen. Er hatte weder Frau noch Kinder hinterlassen.